Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein wunderbares Thema heute Morgen vor uns: Spuren Gottes im Weltall. Unser Thema besteht aus 5 Abschnitten. Zunächst werden wir uns einige Gedanken machen über den nächtlichen Sternenhimmel. Danach geht es um die Frage, wie viele Sterne gibt es eigentlich? Und drittens werden wir uns einige Gedanken machen über Gesetze und Ordnungen des Himmels. Dann behandeln wir das Thema das expandierende Universum und schließen mit fünftens die Schönheit des Kosmos. Einfach zum Staunen, zum Bewundern. Ich werde hier viele Bilder des Hubble-Teleskops zeigen. Zu allen Zeiten wurden die irdischen Beobachter des nächtlichen Sternenhimmels von einem tiefen Gefühl des Staunens erfüllt. Die Unerreichbarkeit der Sterne, die unauslotbaren Weiten des Alls, sie bringen uns so deutlich zum Bewusstsein, wie klein und begrenzt wir Menschen doch sind. Das waren genau auch schon die Gefühle von König David. Vor über 3000 Jahren hat er Psalm 8 gedichtet und mit seiner Harfe gesungen: Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? König David hat viele Psalmen gedichtet. Er war ein großer Musiker. In Psalm 19 dichtete er: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. David drückt hier aus, dass die Natur und insbesondere der Sternenhimmel ein ganz deutliches Zeugnis für die Existenz Gottes ist. Und zwar ein Zeugnis, das nicht an die menschlichen Sprachen gebunden ist, sondern ein Zeugnis, das weltweit von allen Völkern und Sprachen verstanden werden kann. Keine Worte und keine Rede, aber eine Stimme, die ganz klar vernommen wird. Und so drückt hier David aus, dass eigentlich alle Menschen, auch ohne die Bibel, aufgrund der Natur, aufgrund des Sternenhimmels wissen können, Gott existiert. Natürlich, David wusste das auch schon aus der Bibel. Er glaubte ja auch schon an den Schöpfungsbericht, wo es in 1. Mose 1,1 heißt: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nun, ist das so nachvollziehbar, dass Menschen ohne Bezug zur Bibel Gott durch die Sternenwelt erkennen können? Hier ein Beispiel. Cicero, römischer Philosoph und Staatsmann, 106 bis 43 vor Christus, schrieb viele Bücher, eines davon mit dem Titel De Natura Deorum, über das Wesen der Götter. Darin zitierte er einen Denker, Quintus Lucilius Balbus, und zwar wie folgt: Ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? Sind wir nicht genötigt anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert? Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. Erstaunlich, die Klarheit der Gedanken, die Gewissheit in der Überzeugung. Ein Heide ohne Bezug zur Bibel. Wir können so durch die ganze Geschichte hindurchgehen und werden immer und in allen möglichen Kulturen diese Zeugnisse bestätigt finden. Zum Beispiel Voltaire, dieser berühmte Aufklärungsphilosophe, bekannte Spötter über die Bibel, sagte nichtsdestotrotz: L'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Das Universum verwirrt mich. Es ist mir nicht möglich zu denken, dass dieses Uhrwerk existiert und keinen Uhrenmacher hat. Gehen wir zu einer anderen Person, Ludwig van Beethoven, einer der größten Komponisten der Menschheitsgeschichte. Er sagte, es war nicht das zufällige Zusammentreffen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Beethoven wusste, dass höhere Ordnung nicht zufällig entstehen kann. Eine Fünfte von Beethoven wird nie entstehen durch zufälliges Notenschreiben. Auch über Millionen von Jahren hinweg nicht. Ordnung verlangt immer einen Ordner. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief in den Eröffnungskapiteln über die Heidenwelt, die keinen Bezug hat zur Bibel, gesprochen. Und da sagt er in Römer 1, Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Paulus erklärt, der Verstand des Menschen führt uns dahin, über die Ordnung der Natur zu erkennen, dass Gott existiert. Und dieses Zeugnis ist so eindeutig, sagt der Apostel Paulus, dass die Menschen auch ohne den Bezug zur Bibel, wenn sie einmal vor Gott stehen werden, keine Entschuldigung haben werden, wenn sie an dem Schöpfergott gleichgültig vorbeigegangen sind, vorbeigelebt haben. Nun kommen wir zur Frage, wie viele Sterne gibt es eigentlich? Von der nördlichen Erdhalbkugel aus kann man von bloßem Auge etwa 3000 Lichtpunkte erkennen. Also etwa 3000 Sterne. Aber geht man nach Südafrika, dann sieht man dort Sterne, die wir hier das ganze Jahr über nie sehen können. Es ist so, von der südlichen Erdhalbkugel aus kann man nochmals etwa 3000 Sterne von bloßem Auge sehen. Insgesamt kann also der Mensch etwa 6000 Sterne sehen, ohne technische Hilfsmittel. Schon von alters her hat der Mensch versucht, sich in dieser Vielzahl von Lichtpunkten, in diesem Sternenmeer irgendwie zurechtzufinden, zu orientieren. Und darum hat man mit Fantasie versucht, in den einzelnen, besonders hellen Lichtpunkten gewisse Bilder zu sehen. Das ist natürlich reine Fantasie. Man hat einfach versucht, ein Bild da hineinzudenken. Hier sehen wir den Frühlingshimmel. Hier zum Beispiel der große Wagen, die Deichsel und der Wagen. Aber es gibt keine Räder. Es ist eben kein Wagen. Aber es könnte ja so daran erinnern. Und dann sehen wir hier das Sternbild des Drachen. Das könnte ja auch einfach eine Schlange sein, oder? Dann hier der Löwe. Ich würde hier eher sagen Schwan, ja? Und hier der Luchs daneben, aber da würde ich also wirklich eher sagen der Regenwurm. Aber eben, es ist ja nur Fantasie. Die Bilder haben nichts zu tun mit der Realität. Und es ist auch so, dass die meisten Sternbilder nur von der Erde aus so aussehen. Normalerweise sind die Sterne, die ein Sternbild ausmachen, im Raum ganz stark versetzt, sodass sie eigentlich miteinander nichts direkt zu tun haben. Und da sieht man auch schon die Torheit der Astrologie. Erstens mal, das Sternbild Löwe hat nichts zu tun mit Löwenkraft. Man könnte gerade so gut sagen, mit Schwanengesang. Und Sie sehen diese Zwillinge, das sind gar keine Zwillinge. Das sind einfach so zwei Striche nebeneinander, ja? Und das hat nichts zu tun mit Zwillingen, das ist nur Fantasie. Und überhaupt, die Sterne, die sind ja räumlich so versetzt, objektiv haben die gar nichts miteinander zu tun. Und es kommt noch dazu, nur 12 Sternbilder spielen in der Astrologie, also in der Wahrsagerei mit Sternen, eine Rolle. Dabei unterscheidet man in der Astronomie gegen 90 verschiedene Sternbilder. Aber der große Wagen spielt keine Rolle, der Drache auch nicht, dann der Orion spielt überhaupt keine Rolle. Was ist denn das? Das ist ja so mutwillig ausgewählt. 12 Sternbilder und dann noch ein paar Planeten, der Mond und die Sonne und fertig. Dabei gibt es ja noch so viele andere Lichtpunkte. Hier sehen wir den Sommerhimmel. So ändert sich das Aussehen des Himmels im Lauf des Jahres. Der Herbsthimmel und da der Winterhimmel. Es gibt Sterne, die kann man das ganze Jahr über sehen und es gibt Sterne, die man eben nur zu gewissen Zeiten sehen kann. Im Propheten Jeremia, um 600 vor Christus geschrieben, sagt Gott, dass die Sterne nie gezählt werden können. Wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Nun, das war irgendwie ein Widerspruch zur Wissenschaft in der Antike, denn da konnte man doch eben bis ungefähr 3000 Punkte zählen. Also das war überhaupt nicht klar, dass die Zahl der Sterne nicht zu ermitteln sei. Und so gab es also diese Spannung zwischen biblischer Aussage, das Sternenheer ist unzählbar, und Wissenschaft, es gibt so etwa 3000 Sterne. Um 1610 richtete der erste Mensch ein Fernrohr auf den Sternenhimmel, Galileo Galilei. Und er sagte sich, nicht 3000, sondern etwa 30.000 Sterne. Er sah viel mehr. Er sah, was Menschen nie in der ganzen Menschheitsgeschichte bis dahin sehen konnten. Und die Wissenschaft hat Fortschritte gemacht. Schönfeld 1862 stellt einen Sternenkatalog auf mit 324.198 Sternen. Und kurze Zeit später hat er noch 100.000 hinzugefügt zu dieser Liste. War ein sehr fleißiger Mann. Und so wurde immer klarer, die Bibel hat recht. Die Sterne können unmöglich gezählt werden. Nicht wahr? Besonders in klaren Winternächten kann man in den Bergen, abseits der Dörfer und Städte, ganz schön das neblige Band der Milchstraße bewundern. Das hat nichts zu tun mit ausgegossener Milch, wie alte Griechen meinten und dies eben Galaxie, Milchstraße nannten. Das hat auch nichts zu tun mit dem Feuer der mit dem Rauch der Lagerfeuer, der die in den Jagdgründen eingegangen sind, wie die amerikanischen Indianer glaubten. Nein, mit dem Fernrohr konnte man sehen, das, was so aussah wie ein Nebel, ist in Wirklichkeit eine ganz gewaltige Ansammlung unzähliger Sterne. Das kommt eben zu diesen 3000 Lichtpunkten noch dazu. In der Milchstraße sah man immer schon viel mehr Sterne, aber völlig unzählbar. Die Wissenschaft hat Fortschritte gemacht und hat schließlich erkannt, die Milchstraße, die hat's in sich. Das ist in Wirklichkeit ein gewaltiges Ordnungssystem im Universum. Und zwar gehören wir auch dazu. Das ist ein Spiralsystem mit circa 200 Milliarden Sternen. Und man könnte auch sagen, 200 Milliarden Sonnen. Denn die Sterne sind eben Himmelskörper ähnlich wie unsere Sonne, aber so weit von uns entfernt, dass sie eben nur noch als kleine Lichtpunkte erscheinen. Diese 200 Milliarden Sterne kreisen um einen gemeinsamen Mittelpunkt. Und so entsteht dieses Bild, eine Sterneninsel in Form einer Spirale. Wir sind hier lokalisiert, glücklicherweise nicht im Zentrum, denn dort befindet sich wohl ein schwarzes Loch. Das heißt, es gibt dort so viel Materieansammlung, dass dadurch eine derartige abnorme Anziehungskraft gegen das Zentrum entsteht, dass alles wie ein Staubsauger eingesogen wird. Sogar wenn Licht dort in die Nähe kommt, wird das Licht abgelenkt, verschluckt und kommt nicht mehr raus. Es ist mathematisch und physikalisch nicht mehr nachvollziehbar, was dann wirklich abgeht in diesen schwarzen Löchern. Also dort wäre es nicht gerade schön, zu Hause zu sein. Aber wir sind hier im äußeren Bereich, kann man sagen, zwischen zwei Spiralarmen. Dadurch ist die Position ideal, lebensfreundlich. Und man kann von hier auch am besten das gesamte Universum beobachten, ohne dass man eben irgendwie eine verdeckte Sicht hätte, wären wir in einem Spiralarm drin. Wir sind also ideal positioniert für die Forschung. Der Durchmesser unserer Galaxie von einem Rand zum anderen beträgt 100.000 Lichtjahre. Das ist keine Zeitangabe, sondern Distanzangabe. Nicht wahr? Das Licht legt in der Sekunde 300.000 Kilometer zurück, etwa 7-mal um die Erde. 300.000 Kilometer, das ist eine Lichtsekunde. Jetzt rechnen wir diese Distanz mal 60, dann haben wir eine Lichtminute. Und mal 24, dann haben wir einen Lichttag. Sind Sie dort? Mal 365, und dann haben wir ein Lichtjahr. Mal 100.000, dann haben wir den Durchmesser unserer Galaxie. Eine gewaltige Sterneninsel. Und zwar hat man berechnet, die Sterne, die Sonne, die fliegen alle da herum im Kreis um dieses Zentrum. Aber die Sonnen im äußeren Bereich haben das gleiche Tempo wie die Sonnen hier im inneren Bereich. Das ist also kein Karussell. Unsere Galaxie ist kein Karussell. Beim Karussell ist es ja so, im Innenbereich geht man einen kleinen Weg, in der gleichen Zeit wie der Außenbereich einen großen Weg macht. Also innen ist man langsamer als außen. Hier ist es so, dass die Geschwindigkeiten gleich sind. Das heißt also, im Laufe der Zeit soll das zu einer gewaltigen Verschiebung kommen, sodass die Galaxien sich öffnen. Aber davon später etwas mehr. Die Fortschritte der Wissenschaft haben schließlich dazu geführt, es gibt natürlich nicht nur unsere Galaxie und dann noch ein paar andere darum herum, sondern im ganzen Weltall muss es offensichtlich etwa 100 Milliarden Galaxien geben. Mit dem weitesten Blick ins All, mit dem Hubble-Teleskop, konnte diese Größenordnung ermittelt werden. Und daraus ergibt sich eine Schätzung: Im heute beobachtbaren Universum müssen sich also etwa 10 hoch 22 Sterne befinden. Aber es ist klar, die Bibel hat recht, nie kann man die Sterne des Himmels zählen. Sie sind absolut unzählbar für uns Menschen. Aber in Psalm 147 heißt es, der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er, der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind und ihre Wunden verbindet, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Eine 1 mit 22 Nullen. Das einzeln durchzuzählen, wäre auch schon eine Überforderung für die Lebzeit eines modernen Supercomputers. Nicht wahr? Die werden eben nach ein paar Jahren auch schon Schrott. Und dann ist man eben noch nicht durch. Also, wir staunen über dieses Ordnungssystem, diese Sterneninsel, zu der wir gehören. Hier in dieser Darstellung sehen wir einzelne Sterne von verschiedenen Sternbildern. wie sie in unserer Galaxie angeordnet sind. Hier die Position unserer Sonne. Da drüben der Arm des Schwans. Hier der Arm des Perseus. Und da der Arm des Orion und so weiter. Sieht man, irgendwie sind die Sterne da verteilt in dieser ganzen Sterneninsel. Hiob, ein Mann aus dem 3. Jahrtausend vor Christus, sagte über Gott, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und die Plejaden und die Kammern des Südens, das ist die Ausdehnung des Südhimmels, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Hiob war sich vor über 4000 Jahren bewusst, der Schöpfer all dieser Sterne ist Gott. In diesem selben Buch Hiob, das aus dem 3. Jahrtausend vor Christus stammt, diese Zeit entspricht in der europäischen Geschichte dem Ende der Jungsteinzeit. Erstaunlich, ja? Und da haben wir ein Bibelbuch aus dieser Zeit, eine Geschichte aus dieser Zeit in dem Buch Hiob, das uns Mose weitergegeben hat. Und da hört man Gottes Stimme in Kapitel 38, Vers 31. Gott sagt Hiob, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Die Plejaden sind ein Sternbild, das besteht so aus 6 hellen Punkten, falls man gute Augen hat. Und sonst eben nicht so hell. Ein kleiner Sternhaufe. Manchmal sieht man unter guten Umständen 9. Also je nach Situation und Witterung abhängig, was man sieht. Sterne ganz nahe beieinander. Und nun ist es so, die moderne Wissenschaft hat gezeigt, diese Sterne hängen wirklich ganz direkt zusammen. Die sind durch die Schwerkraft miteinander eng verbunden und fliegen alle in die gleiche Richtung. Hier mit dem Fernrohr, die Plejaden, man nennt sie auch das 7-Gestirn, aber eben meistens sieht man nur 6 Sterne. Mit dem Fernrohr sieht man, das sind ja über 1000 Sterne, die da miteinander fliegen. Aber die sind durch die Schwerkraft fest miteinander verknüpft. Kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden? Das ist nun so ein Ausnahmesternbild, wo die Sterne wirklich zusammengehören. Aber dieses spielt in der Astrologie keine Rolle. Gott stellt weiter die Frage, kannst du lösen die Fesseln des Orion? Hier sehen wir den Orion mit den schönen Trapezsternen hier, diese 4 prägnanten Sterne und hier 3 Sterne, die bilden den Gürtel. Mit Fantasie kann man sich da hineindenken, ein Held mit ausgestreckten Armen und hier die Beine und da der Gürtel. 3 Sterne, die ziemlich nahe oder eigentlich sehr nahe beieinander sind. Übrigens, dieses Sternbild lässt sich sehr einfach finden und es befindet sich in der Nähe der Plejaden. Heute wissen wir, dass die Sterne des Gürtels, der Fesseln des Orion, auseinanderfliegen. Das kann man aber von Auge nicht sehen. Nur mit den modernen Mitteln der Astronomie konnte man das ermitteln. Das heißt also, die Fesseln des Orion lösen sich. Die Fragen sind perfekt, so wie die Realität ist. Weiter stellt Gott die Frage in Hiob 38, 32. Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Nun, hier haben wir die 12 Bilder des Tierkreises. Die sind so angeordnet, dass immer während der Zeit eines Monats befindet sich ein Sternbild hinter der aufgehenden Sonne. Eines dieser 12. Das heißt, aufgrund des Jahresverlaufs am Sternenhimmel kann man das Jahr in 12 Monate einteilen. Das war ja schon Gottes Absicht im Schöpfungsbericht, als er am 4. Tag die Sterne erschafft. Da heißt es, dass Gott diese Himmelskörper gegeben hat zur Bestimmung von Zeiten und Jahren. Es ist ein Uhrwerk. Und die Astrologie hat eben daraus etwas Falsches gemacht, hat diese Dinge missbraucht. Aber effektiv ist der Himmel so als Uhrwerk aufgebaut, dass man sich in der Zeit, im Verlauf des Jahres orientieren kann und im Ablauf der Jahre eben in 12 Monaten. Die Monate kann man dann wieder einteilen durch die Phasen des Mondes und der einzelne Tag, den Monat hindurch, kann man wieder einteilen durch den Stand der Sonne. Da haben wir ein gewaltiges Uhrwerk, das uns Menschen hilft, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Gott sagt, kannst du bewirken, dass diese Bilder zur richtigen Zeit auftreten am Himmel und den großen Bären leiten? In der Antike sah man hier, wo wir den großen Wagen sehen, eigentlich einen Bären. Sieht man hier da die Vorderbeine, Hinterbein und diese drei Sterne, die die Deichsel bilden, nach unserer Ansicht, die wurden gesehen als die drei Jungen des Bären. Also, wenn Sie das nächste Mal den großen Wagen finden am Himmel, dann suchen Sie eben den Bären und seine Kinder, die drei Jungen. Nun kommen wir zu drittens, Gesetze und Ordnungen des Himmels. In Hiob 38, 33 stellt Gott uns Menschen die Frage, kennst du die Gesetze des Himmels? Schon seit Urzeiten haben die Menschen erkannt, alles da oben verläuft nach ganz bestimmten Gesetzen. Wir können unsere Zeit daran ablesen, den Verlauf der Zeit. Und das geht immer nach ganz klaren Vorgaben. Das ist nicht ein Chaos. Hier ist überall Ordnung zu sehen. Und im Verlauf der Menschheitsgeschichte hat der Mensch immer mehr von diesen Gesetzen erkannt und man begann auch Berechnungen anzustellen und man konnte im Voraus berechnen, wann sich der Himmel wie anschauen lässt. Ganz besonders als die moderne Astronomie vor etwa 500 Jahren in Europa entstand, hat man sich besonders mit dem Verlauf der Planeten beschäftigt. Und hat herausgefunden, man kann ganz genau berechnen, wie diese Bahnen gehen und auch warum. Newton stellte die Gesetze der Schwerkraft in der Physik auf und ganz Europa war unter dem tiefen Eindruck dieser Ordnungen und Gesetze der Astronomie und der Physik. Kepler schrieb ein Buch, Harmonia Mundi, Harmonie der Welt. Man sah das da oben wie Musik. Alles geht so ordentlich, nicht wahr? Musik ist nicht organisierter Lärm. Das ist nur falsche Musik. Wirkliche Musik ist Harmonie und Schönheit. Man staunte, wie diese Planeten fliegen um die Sonne herum und sie stoßen nicht zusammen. Man kann ihren Verlauf im Voraus berechnen. Unter dem Eindruck dieser Harmonie der Welt wurde die ganze europäische Musik geprägt. Die Komponisten im Barock, Vivaldi, Bach, Händel und so weiter, komponierten so, dass die Musik kompliziert mit ihren Fugen und Stimmenverläufen ein Abbild dieser Ordnungen des Himmels sein sollten. Also diese klassische Musik ist in Wirklichkeit kreationistische Musik. Musik zur Verherrlichung des Schöpfergottes. Nun, wenn heute jemand an Evolution glaubt, dann sollte er eigentlich mit dieser Musik ein echtes Problem haben. Und er sollte moderne klassische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts anhören. Sie wissen so, der ist zwei am Abend. Ja? Das ist der Ausdruck der Überzeugung, alles ist durch Zufall entstanden und alles ist eigentlich nur Zufall. Und Chaos. Aber eben eine wunderbare Ordnung. Sieht man hier die vier Festkörperplaneten, Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann kommt der Gürtel, der Meteoritengürtel, da gibt es unzählige Steine, die da um die Sonne herumfliegen. Und dann kommen wieder vier Planeten, die vier gasförmigen Planeten. Jupiter, Saturn und so weiter. Schön geordnet, sieht man. Vier und vier. Und Pluto gehört nicht in diese Kategorie. Er gehört zu den Zwergplaneten, von denen man in der Zwischenzeit noch weitere gefunden hat, die auch um die Sonne fliegen. Und dann gibt es noch die Kometen, die herumfliegen. Alles ein wunderbares musikalisches Werk am Himmel. Aber das ist nur unser Sonnensystem. Von der Sonne bis zu Pluto sind das 5 Lichtstunden. Aber man hat noch viel mehr Gesetze des Himmels entdeckt. Man hat entdeckt, dass zwar all diese 200 Millionen, Milliarden Sonnen in der Galaxie um den Mittelpunkt fliegen, aber oft bilden 2 Sterne ein Doppelsystem, die miteinander um einen gemeinsamen Mittelpunkt fliegen. Und da gibt es unterschiedliche Formen, wie Sie hier sehen. Solche Sterne, die immer den gleichen Abstand haben, solche, die zusammenkommen, wieder auseinandergehen. Und dann muss man sich wieder vorstellen, wie in unserem Sonnensystem, diese Sterne werden wohl umkreist wieder von Planeten und die Planeten von Monden, wie in unserem Sonnensystem, wo wir Dutzende von Monde haben. Nur die Erde hat einen, dafür einen großen. Aber es gibt da auch Trippelsysteme, das heißt Sonnen, die in 3er-Systemen fliegen. So kompliziert. Also rechts, ein Jongleur kann das noch, aber links, das geht nicht mehr. Und es gibt tatsächlich Quadrupelsysteme. Sterne, die in 4er-Gruppen fliegen, das kann kein Künstler mehr nachmachen, ja? Mit Bällen, was hier geschieht. Alles Ordnung, alles Bewegung, alles Harmonie, alles Schönheit. Ich habe erklärt, man kann etwa 3000 Lichtpunkte von Auge erkennen am Himmel. Aber ich habe noch nichts gesagt über den Nebelfleck im Sternbild Andromeda. Den kann man auch von Auge sehen und der hat sich schon längst entpuppt als eine weitere Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sterne. Man sah also schon immer unzählbare Sterne, auch im Altertum, nur wusste man das nicht. Dass eben das nicht ein Flecken ist, sondern dass es etwa 100 Milliarden Sterne sind. In einer Distanz von unserer Sterneninsel von 2,7 Millionen Lichtjahren. Auf der südlichen Hälfte der Erde kann man noch 2 weitere Flecken sehen. Die große und die kleine Magellanische Wolke. Und das sind auch je wieder solche Sterneninseln, Galaxien mit etwa 100 Milliarden Sternen. Aber es ist so, dass alle Sterne, Einzelsterne, die wir sehen können von Auge, die gehören zu unserer Galaxie. Das heißt, wir sehen keinen Stern als Einzelstern außerhalb unserer Galaxie. Mit anderen Worten gesagt, wäre unsere Sonne und die Erde, unser Planet, ganz für sich irgendwo im Weltall, weit, weit weg von anderen Galaxien, wir würden nachts keine Sterne sehen. Der Sternenhimmel wäre schwarz. Vielleicht sehen wir so 1, 2 Flecken und das sind eben dann Galaxien, die ganz weit weg sind. Ist doch alles erstaunlich eingerichtet. Nun, man hat Fortschritte gemacht. Man wollte nun weitergehen. Hier auf der Darstellung sind wir im Zentrum Milky Way. Das ist unsere Milchstraße. Das ist keine Schleichwerbung. Also unsere Sterneninsel. Und man hat nun versucht, von uns aus das ganze Weltall konsequent abzusuchen, in einem Raum mit einem Radius von 5 Millionen Lichtjahren. Und was sieht man? Weitere Sterneninseln, weitere Galaxien mit je etwa 100 Milliarden Sternen. All diese Galaxien zusammen nennt man heute der lokale Galaxienhaufen. Also jetzt wissen Sie, wo wir zu Hause sind. 3. Planet um die Sonne, so zwischen 2 Spiralarmen in der Galaxie und da im Zentrum des lokalen Haufens. Ich sage das nur im Fall, wenn Sie mal verloren gehen. Man wollte weitergehen und hat das ganze Umfeld von der Erde aus abgesucht mit einem Radius von 100 Millionen Lichtjahren. Und dabei entstand dieses Bild. Hier im Zentrum ist unser lokaler Haufen, Local Group. Aber was sieht man jetzt in diesem Bereich? All diese Lichthaufen sind wieder lokale Haufen von Galaxien. Jeder Lichtpunkt hier ist eine Galaxie mit 100 Milliarden Sternen etwa. Und so haben wir gesehen, in diesem weiten Bereich gibt es also noch weitere solche lokalen Haufen. Die werden heute zusammengefasst zum Virgo-Supergalaxienhaufen. Dort sind wir im Zentrum, ja? Mit 2500 Galaxien. Man wollte weitergehen. Man hat das Weltall konsequent abgesucht in einem Umfeld, das einen Radius von 1 Milliarde Lichtjahren besitzt. Und was kam ans Licht? Etwas, was die Astronomen des 20. Jahrhunderts nie erwartet hätten. Jeder Lichtfleck hier im Bild, wir sind da ganz in der Mitte, das ist der Virgo-Supergalaxienhaufen, jeder weitere Lichtfleck hier im Bild ist wieder ein Superhaufen mit Galaxien. Also jeder Superhaufen besteht aus einer Vielzahl von lokalen Haufen. Und nun stellt man hier eine Strukturierung fest. Das ist ja nicht irgendwie gleich verteilt, sondern sieht man hier einen Superhaufen und da auch, hier auch wieder und hier. Aber dazwischen drin ist etwas wie eine Blase, wo praktisch nichts drin ist. Also diese Superhaufen sind an den Rändern von leeren Kosmosblasen angeordnet. Und so geht das weiter. Hier sieht man wieder so eine Kosmosblase. Hier, hier, da, da, hier und da. Das Ganze ist so aufgebaut. Also das Weltall hat eine Struktur. Superhaufen sind an den Rändern von leeren Kosmosblasen angeordnet. Und nun ist man noch weitergegangen und hat das Umfeld abgesucht mit einem Radius von 13 Milliarden Lichtjahren. Dank Hubble ist das möglich geworden. Das ist nun hier im Bild der Rand des bisher sichtbaren Universums. Wir sind da ganz in der Mitte, im Virgo-Supergalaxienhaufen. Und Sie wissen, wo unsere Adresse ist, ja? Nun, das ganze sichtbare Weltall auf einen Blick hier. Und was sehen wir? Das ganze Weltall ist so strukturiert. Es besteht aus Galaxien, die in lokalen Haufen geordnet sind, die lokalen Haufen in Supergalaxienhaufen, und alle diese Supergalaxienhaufen sind angeordnet an unzähligen leeren Kosmosblasen. Da habe ich gedacht an 1. Mose 2, Schöpfungsbericht. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternen hier. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Hier wird von den Sternen als von einem Heer gesprochen. Hebräisch Zava meint wirklich eine Armee. Eine Armee ist ja bekanntlich kein Chaoshaufen. Außer sie wird schlecht geführt. Aber wir haben im unteren Bereich haben wir zum Beispiel einen Gruppenführer mit, sagen wir, 5 Mann. Und diese kleine Gruppe gehört dann wieder zu einer größeren Gruppe. Und diese größere Gruppe auch wieder zu einer größeren Gruppe. Eine größere Verbände eingefügt. Und das geht so strukturiert hinauf bis zu den Divisionen. Und schließlich die Divisionen zusammen bilden die Armee und an der Spitze, in der Schweiz im Kriegsfall, steht der General. Nun, das ganze Weltall ist aufgebaut wie eine Armee, geordnet. Sternen hier. Und Gott wird so oft in der Bibel genannt Adonai Tzvaot. Zvaot ist die Mehrzahl von Zava, der Herr der Heerscharen. Oder wie Luther das so schön deutsch ausgesprochen hat, der Herr Zebaot. Das ist der Gott, der das ganze Weltall mit allen Supergalaxienhaufen, allen lokalen Haufen, allen Galaxien, allen Sonnen, allen Planeten, Monden, Kometen, Meteoren, alles in seiner Hand hat. Das ist der Gott der Bibel. Und nun haben wir hier den tiefsten Blick ins All mit dem Hubble-Teleskop. Jeder Lichtpunkt hier ist eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen, Sonnen. Aber diese Lichtpunkte sind im Raum verschoben. Die ganz kleinen roten Punkte, das sind die Galaxien am Rand des sichtbaren Universums. 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das brauchte nicht 13 Milliarden Jahre, bis das Licht da war. Der Schöpfer hat alles erschaffen, sagt die Bibel, durch sein Wort. Und er hat auch eben die Sternwelt so eingerichtet, dass sie von Anfang an von der Erde gesehen werden konnte. Das ist das Schöpfungswerk Gottes. In Jeremia 31, 37 steht, so spricht der Herr, wenn der Himmel oben ausgemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen alles dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Die Bibel sagt, es wird nie möglich sein, das Weltall auszumessen. Und heute müssen wir sagen, ja, das ist so. Die entferntesten Galaxien, diese ganz kleinen roten Punkte, die sind so weit entfernt, dass das Licht dermaßen schwach ist. Entschuldigen Sie den schlechten Vergleich. Eine glimmende Zigarette auf dem Mond, von der Erde aus von Auge gesehen. Da kommen also die Photonen, die Lichtpunkte, die kommen so plupp, langsam einer nach dem anderen ins Objektiv rein und man konnte es noch mit Hubble fotografieren. Aber wir sind hier am Ende der Wissenschaft, an einer Grenze angelangt. Dahinter gibt es allerdings keine Mauer, ja? Das ist nicht das Weltall, sondern es ist das, was wir bis heute gesehen haben. Und Gott sagt, es ist unmöglich, man kann es nie ausmessen. Und wir können es auch nicht ausmessen. Das sind alles begründete Schätzungen, diese 13 Milliarden Lichtjahre. Nicht mehr. Und auch das Erdinnere können wir nie erforschen durch direkte Grabungen. Man hat ja nur die Erdkruste eigentlich anstechen können. Aber wir wissen, ins Zentrum können wir nie vorgehen, weil da alles behindert wird durch das Feuer des Erdinnern. Und Gott sagt, wenn man einmal das Universum ausmessen könnte, dann würde ich Israel aufgeben, wegen all ihrer Sünden. Aber weil Gott treu ist, er hat versprochen, dieses Volk nie aufzugeben, wird man nie den Himmel ausmessen können. In Jeremia 23 lesen wir, bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Ja, Gott ist der allgegenwärtige Gott. Überall da im ganzen Universum. Aber er ist nicht Teil der Natur. Wir haben nichts zu tun mit Hinduismus. Im Hinduismus sagt man, das Göttliche sei die Natur. Die Bibel sagt schon im ersten Bibelvers, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist Subjekt, Himmel und Erde, die Natur ist Objekt. Also es wird ganz klar zwischen Schöpfer und Schöpfung unterschieden. Das wird im Hinduismus, im Buddhismus und so weiter nicht gemacht. Darum ist es auch völlig töricht, wenn Leute sagen, eigentlich haben doch alle Religionen denselben Gott. Ja, also das wäre etwa so, wie wenn ich sagen würde, ich bin du und du bist ich, ja? Nein. Aber Gott ist überall gegenwärtig. Paulus sagt auf dem Areopag, in ihm leben und weben und sind wir. Wir können vor Gott nicht fliehen. Würden wir aus unserem Sonnensystem hinausgehen, aus unserer Galaxie hinaus, aus unserem lokalen Haufen hinaus, aus dem Super-Virgo-Galaxienhaufen hinaus, bis an den heute sichtbaren Rand des Universums. Auch da wäre Gott. Und Gott ist nicht nur überall, in seiner ganzen Schöpfung, er ist auch der jenseitige Gott. Transzendent und immanent. In der ganzen Schöpfung, immanent, und auch darüber hinaus im Jenseits, in der Transzendenz. Das ist der Gott der Bibel. Unfasslich. Und warum hat Gott ein solches Weltall erschaffen? Damit wir Menschen einen Eindruck bekommen davon, dass wir Gott nie verstehen können. Dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Wie kann man mit Gott hadern über seine Wege? Wie wollen wir einen Gott verstehen, der so groß ist? Darum hat Gott dieses Weltall gemacht. Wir kommen nun zu unserem vierten Punkt, das expandierende Universum, das sich ausbreitende Universum. Im 20. Jahrhundert hat man entdeckt, dass es eine solche Vielzahl von Galaxien gibt im Weltall. Und man hat aufgrund der Natur des Lichtes, hat man begründet schließen können, dass alle diese Galaxien nicht nur sich um sich selbst drehen, um den Mittelpunkt, sondern dass die im Weltall von uns wegfliegen. In alle Richtungen von der Erde aus gesehen. Das heißt, alle Galaxien außerhalb von unserem lokalen Haufen, die fliegen weg. Das war natürlich eine Überraschung, aber nicht erwartet. Und so hat man sich gesagt, ja gut, wenn das Weltall eben so sich ausbreitet, expandiert, dann ist es ja heute größer als gestern. Und gestern war es immer noch größer als vorgestern. Nun, in der Naturwissenschaft ist ja in der Zwischenzeit viel geschehen. Damals, zur Zeit von Galileo Galilei, Kepler, Newton, da waren alle Naturwissenschaftler, übrigens auch Galileo Galilei, gottesfürchtige Leute, die überzeugt waren, Gott ist der Schöpfer, der Gott der Bibel ist der Schöpfer aller Dinge. Galileo Galilei hatte nur ein Problem mit der Naturphilosophie der katholischen Kirche, aber nicht mit der Bibel. Das als kleinen Nachtrag zum Schulunterricht. Und die haben aus dem Bemühen heraus Forschung betrieben, die Größe und Majestät Gottes zu erforschen in seinen Werken. Aber im 20. Jahrhundert, da ist man bereits über das Jahrhundert des Atheismus, 19. Jahrhundert, hinausgegangen. Man rechnet nicht mehr mit einem Schöpfergott im Allgemeinen. Und so hat man sich gesagt, ja gut, woher kommt diese Ausdehnung? Und wenn wir immer mehr zurückdenken in die Vergangenheit, dann heißt das, das Weltall war immer kleiner, je weiter wir zurückdenken. Also irgendwie muss es ja einmal einen Anfang gehabt haben, da war alles beieinander. Und dann ging es auseinander. Ja, falls die Gegenwart wirklich der Schlüssel ist zur Vergangenheit. Ich war, wenn mein etwa 11-jähriger kleinster Sohn sagen würde, Papa, in 11 Jahren bin ich so groß geworden, das heißt nicht besonders groß, aber ich meine jetzt relativ, oder? So groß in 11 Jahren, jetzt weiß ich, wie groß ich sein werde in weiteren 11 Jahren und dann kann ich auch berechnen, wie groß ich sein werde mit 44 und wie groß sind mit 88. Das ist natürlich ein Unsinn, denn die Gegenwart ist ja nicht zwingend der Schlüssel zur Zukunft und die Gegenwart ist auch nicht der Schlüssel zur Vergangenheit. Aber in der atheistischen Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts hat man sich gesagt, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Und so hat man zurückgerechnet und gesagt, ja, irgendwie muss es einen Anfang gegeben haben, und zwar durch einen Urknall. Englisch Big Bang. Und so hat man sich das irgendwie zurückgerechnet und ist zum Schluss gekommen, vor 13,7 Milliarden Jahren entstand die Welt durch einen Urknall. Aber man war gezwungen, aufgrund des ersten und zweiten thermodynamischen Hauptsatzes darauf zu schließen, das Weltall kann nicht ewig sein, es muss einen Anfang gehabt haben. Das ist mindestens schon mal interessant. Und da hat man sich also gesagt, das ganze Potenzial des Weltalls war einmal beieinander und ist dann auseinandergedriftet. Und zwar muss man sich jetzt vorstellen, das ganze Potenzial für ein Weltall von 100 Milliarden Galaxien war im Prinzip zusammengepackt in einem unsichtbar kleinen Körnchen, kleiner als ein Stecknadelkopf. Und dann kam die rasante Ausdehnung nach der Theorie. Und so sei schließlich alles entstanden, was wir sehen. Aber die ganze Urknalltheorie, die sagt nicht einfach, die ganze Materie war am Anfang in einem Punkt beieinander, sondern die geht weiter zurück. Man sagt, ganz, ganz am Anfang gab es keine Materie, keine Energie, keine fassbare Substanz. Und plötzlich entsteht aus dem Nichts alle Materie und Energie und wird über den Urknall dann auch in das ganze Weltall ausgebreitet. Es beginne also mit nichts, es entsteht aus dem Nichts etwas und das breitet sich aus. Es ist ein völliges Chaos, aber mit der Zeit entsteht dann immer mehr Struktur. Aus dem Nichts heraus bildet sich schließlich Materie und Energie und später kommt es zur Bildung von Sonnen, Galaxien, Galaxienhaufen und Galaxien-Superhaufen und so weiter und so fort. Vor 4,5 Milliarden Jahren entsteht die Erde und dann sei ein erster Einzeller entstanden und dann sei das so weitergegangen bis zu den Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere und schließlich der Mensch, so gewissermaßen von der Amöbe bis zu Goethe. Also die Ordnung habe immer mehr zugenommen aus dem absoluten Chaos. Und diese Theorie wird heute dargestellt in den Medien und in den Schulen, als sei das wirklich der Weisheit ziemlich letzter Schluss. Erhaben über den Schöpfungsbericht der Bibel. Aber die Leute sind sich gar nicht bewusst, was sie eigentlich glauben. Und was auch interessant ist, wenn über den Urknall geschrieben wird, so in den Zeitschriften und so weiter oder im Fernsehen darüber berichtet wird, die wichtigen Fragen werden nie oder kaum gestellt. 7 Fragen. Merken Sie sich die Fragen und dann wird jede Diskussion wundersam bewegt und interessant zu dem Thema. Sie müssen einfach mal eine Frage stellen, gar nichts behaupten, nur sagen, wie konnte eigentlich die Energie und Materie aus dem Nichts entstehen? Und dann schauen Sie mal, wie die Leute reagieren. Und dann können Sie immer noch sagen, ja, aber das ist ein Widerspruch zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Nicht wahr? Der sagt ja, das ist einer der wichtigsten Hauptsätze in der Physik, der sagt, die Energie bleibt erhalten im geschlossenen System. Das bedeutet, es entsteht keine neue Energie. Das ganze Weltall wird ja gesehen als ein geschlossenes System. Und die moderne Physik ist überzeugt aufgrund dieses eisernen Gesetzes, es entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts neue Energie. Die Summe der Energie bleibt immer gleich im Weltall. Und was glaubt man hier? Man glaubt, dass alles aus dem Nichts entstanden ist. Im Widerspruch zu den Naturgesetzen. Das geht gar nicht, gemäß den Naturgesetzen. Zweitens können Sie auch fragen, was soll die Explosion ausgelöst haben? Den Big Bang. Das ist auch eine gute Frage, oder? Und zwar aus dem Grund noch gut, sobald dann Energie und Materie da war, ja, das bildet ja Schwerkraft. Und wenn so viel Schwerkraft im Weltall beieinander war, dann müsste man erwarten, dass das geschieht wie in den Zentren der Galaxien. Keine Explosion, sondern eine Implosion. Alles wird hineingesogen wie ein Staubsauger ins Zentrum, ein schwarzes Loch. Es gibt keine bekannte Energie, welche die Gravitationskraft der Massenkonzentration des Weltalls überwinden könnte. Man glaubt an etwas, an eine Kraft, die gar nicht da ist. Ist ja schon ein toller Glaube, ja? Man glaubt an etwas, das nicht da ist. 3. Frage. Die hängt nun direkt damit zusammen. Was ist da eigentlich geschehen? Warum entstand kein schwarzes Loch? Warum ist alles auseinandergeflogen und nicht eben in sich zusammengefallen? Die Konzentration der Masse des Universums müsste gemäß den Naturgesetzen zu einem totalen Kollaps führen und ein schwarzes Loch bilden. Natürlich kann man dann immer noch sagen, ja, aber gut, es ist ja kein schwarzes Loch da. Es gibt ja das Weltall. Aber es ist keine gute Antwort. Wir glauben auch, dass es ein Weltall gibt aufgrund des Schöpfungsberichtes, ja? Aber wenn man schon glaubt, dass alles mal beieinander gewesen wäre, ja, dann müsste ein schwarzes Loch entstanden sein. Warum ist kein schwarzes Loch entstanden? Nun, natürlich hat man dafür eine Antwort gefunden. In der Spitzenwissenschaft heute sagt man vom atheistischen Standpunkt aus, es ist eben so, natürlich, das funktioniert alles nicht mit den Naturgesetzen. Aber wir müssen da eben davon ausgehen, dass am Anfang die Naturgesetze gar noch nicht da waren. Die sind erst dann entstanden. Und darum war es möglich. Das, was allen Naturgesetzen widerspricht, war am Anfang möglich. Jetzt geht das nicht mehr. Aber damals sei das gegangen. Aber das ist interessant, weil in der atheistischen Naturwissenschaft, besonders ab dem 19. Jahrhundert, hat man gesagt, wir betreiben in der Naturwissenschaft Beobachtung der Fakten, der Tatsachen. Und wir erklären alles im Rahmen der beobachtbaren Naturgesetze, die man beliebig oft nachvollziehen kann. Und so haben manche gesagt, Christen können eigentlich gar keine guten Naturwissenschaftler sein, denn die glauben immer noch an eine übernatürliche Kraft über den Naturgesetzen, die da eingreifen könnte. Das sind keine Naturwissenschaftler. Nur wir Atheisten sind wirkliche Naturwissenschaftler, weil wir gehen ganz konsequent nur von dem Messbaren und Beobachtbaren aus. Gut, ist deren Recht. Aber jetzt kommt Frage 4. Warum setzt man sich nun in grundsätzlichem Widerspruch zur bisherigen Methode der Naturwissenschaft? Man hat immer gesagt, man geht von den beobachtbaren Naturgesetzen aus, man lehnt jede Einwirkung außerhalb der Naturgesetze ab, alles muss durch die bestehenden Naturgesetze erklärt werden und plötzlich, klammheimlich, macht man eine Revolution, sagen wir so ab 1950, und sagt, aber am Anfang war es ein bisschen anders. Das ist ja gewaltig. Man hat die eigenen Grundsätze, die man ständig in Widerstreit gesetzt hat zum Glauben an den Schöpfer Gott der Bibel, hat man aufgegeben. Und das hat natürlich Konsequenzen. Jetzt erhängt man sich selbst. Also man glaubt an ein Wunder der Entstehung aus dem Nichts ohne Gott. Das müssen Sie glauben, wenn Sie an den Urknall glauben. Das ist wirklich atheistisch an Gott glauben. Ein Widerspruch in sich selbst. Fünfte Frage. Warum ist die Materie dermaßen ungleich verteilt? Wenn es einen Urknall gegeben hätte, müsste man ja erwarten, dass weitgehend die Materie gleichmäßig im Weltall in allen Richtungen ausgestreut worden ist. Aber jetzt haben wir gesehen, das Weltall ist strukturiert. Diese Superhaufen an den Rändern der Kosmosblasen, wo praktisch nichts ist. Das passt nicht dazu. Und das war echt ein Problem in den vergangenen Jahren. Und man hat nun etwas erfunden, um die Theorie zu retten. Und zwar hat man erfunden, dass es da schwarze Materie geben muss. Auch in diesen leeren, scheinbar leeren Kosmosblasen. Und schwarze Energie. Das ist nicht messbarer Füllstoff des Kosmos. Was ist schwarze Materie? Das weiß eben niemand. Weil es ist eine Materie von ganz anderer Art und die kann man auch nicht sehen, man kann sie auch nicht messen. Aber die muss da sein, sonst funktioniert das Ganze mit dem Urknall nicht. Oder erst recht nicht. Und so sagt man heute, dass vielleicht etwa 90% des Weltalls ist schwarze Materie. Jetzt hätte ich fast gesagt schwarze Magie. Schwarze Materie und schwarze Energie. Um die Theorie zu retten, stellen Sie sich mal vor, Christen würden solche Dinge erfinden. Da würde man sagen, die sind ein bisschen heiß angelaufen. Aber wenn es heißt, das ist Top-Wissenschaft aus dem Institute for Technology in Massachusetts, dann ist das eben Top-Wissenschaft. Wir gehen weiter, sechster Punkt. Wie entstand eigentlich die Strukturierung von Galaxien, Galaxienhaufen, Supergalaxienhaufen, angeordneten Rändern der Vakuumblasen? Und dann später die Entstehung des Lebens bis zur höchsten Komplexität des menschlichen Gehirns. Das ist ja alles im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und der sagt ja, die Entropie nimmt zu im geschlossenen System. Das klingt so unverdächtig und bedeutet, die Unordnung nimmt ständig zu. Das heißt, die Natur ist so gebaut, dass Ordnung immer das Bestreben hat, nach Unordnung zu streben. Und nie umgekehrt. Ja, wir kämpfen doch im Alltag damit, oder? Ständig kämpfen wir im Haus gegen den zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Und je mehr Kinder da sind, desto schlimmer. Und man muss mit Intelligenz muss man die Entropie im System senken. Da ist wieder ein Zimmer sauber und das nächste ist wieder ein Chaos. Also wir leben damit. Häuser muss man pflegen und reparieren, sonst werden die Ruinen. Und schöne Autos werden Schrotthaufen, wenn man nicht ständig eben die Entropie mit Intelligenz senkt. Das ist alles im Widerspruch zur Naturwissenschaft und ihren beobachtbaren Gesetzen. Und nun siebtens, warum sind die Spiralarme der Galaxien nicht schon längst geöffnet? Nicht wahr, ich habe ja erklärt, die Galaxien sind keine Karussells. Und wenn die Sonnen also so in gleichmäßigem Tempo innen und außen fliegen, dann muss nach 300 bis 500 Millionen Jahren müssen die Galaxien sich völlig öffnen, dass die Spiralarme aufgehen. Ich meine, das ist wie in der Rennbahn, da sind 10 Sprinter, die rennen im Kreis herum. Der innerste hat die kürzeste Bahn und der äußerste hat die längste Bahn. Alle, sagen wir, rennen gleich schnell. Am Anfang sind die alle schön auf einer Linie und nach einiger Zeit gehen die schön auseinander. Und so müssen die Galaxien aufgehen. Aber was wir sehen im Weltall ist schöne Galaxien. Eine schön neben der anderen. Das Zeugnis spricht von einer jungen Schöpfung und nicht von einer alten. Und das ist verheerend für die Evolution. Mit 300 Millionen Jahren kann man nichts anfangen. Da ist alles dahin. Nun, wir können mit Paulus sagen, was hier geschehen ist, ist grandios. So wie es in 1. Korinther 1 steht. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten, spricht Gott. Und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulschreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Man hängt sich selbst und sagt, natürlich mit den Naturgesetzen geht es nicht, aber wir glauben trotzdem daran. Es hat geknallt und alles ist aus dem Nichts gekommen. Aber die Beobachtung ist ja doch begründet, dass das Weltall sich ausdehnt. Nun, die Bibel spricht davon. Sie spricht nicht von einem Urknall, aber sie spricht davon, dass Gott das Weltall ausdehnt. Hiob 9, Vers 8. Gott, der den Himmel ausspannt, er allein, der den großen Bären gemacht hat. Psalm 104, Vers 2. Der den Himmel ausspannt, gleich eine Zeltdecke. Sacharja 12, der den Himmel ausspannt. Jesaja 48, Jesaja 45. Immer und immer wieder heißt es, dass Gott den Himmel, das Universum ausdehnt. Das tut Gott. Das bezeugt die Bibel. Und nun kommen wir zu fünftens, die Schönheit des Kosmos. Wir schauen einfach die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes an. So wie die Menschen in vergangenen Generationen das nie sehen konnten. Das Hubble-Teleskop als Satellit rund um die Erde hat diese wunderbaren Aufnahmen machen können. Hier die Spiralgalaxie M101. Sieht man, die Arme sind schön zu. Ein junges Weltall. Außer, dafür haben wir jetzt auch eine Erklärung gefunden. Man glaubt Folgendes. In den äußeren Bereichen der Galaxien muss schwarze Energie und schwarze Materie da sein, in großen Mengen. Und die kleben die Galaxiearmen zusammen. Jetzt können Sie selber wählen. Und sehen wir, jede Galaxie ist wieder anders. Wie in der Natur der Pflanzen ein Grundgedanke und ständig abgewandelt variiert. In der Natur der Tiere. Grundgedanken sind die gleichen, aber ständig Variation. Und so ist es auch mit den Sternen. Kein Stern ist gleich wie der andere und keine Galaxie wie die andere. Hier ein Kugelsternhaufen der Milchstraße. Man kann bis heute nicht erklären, warum es Kugelsternhaufen gibt, aber man kann sie fotografieren. Hier die Strudelteichgalaxie M51. Sieht so aus wie am Schluss bei der Badewanne, ja? Wenn das Wasser runtergeht. Aber sie ist einfach schön. Jede ist wieder anders. Man muss staunen, auch über diese Farben, denn die Farben sind wirklich da. Und sieht man diese NGC 4622. Schön geordnet sind die Spiralarme zu. Ein junges Weltall. Ich muss ja nicht jede Galaxie kommentieren, außer vielleicht die, die mir am meisten gefällt. Die Sombrero-Galaxie, M104, fantastisch. Die sieht einfach wunderbar aus, hat einen Durchmesser von 50 Millionen Lichtjahren. So etwas haben wir auch noch nie gesehen. Bisher. Aber das ist auch eine Galaxie. Völlig andere Art. Und nun gibt es auch Dramen am Himmel zu beobachten. Zwei Galaxien begegnen sich. In den Zentren wohl schwarze Löcher. Und jetzt, was geschieht? Ja, wenn es so weitergehen würde, würden die sich vereinigen zu einer Galaxie. Aber da geht was ab, nicht wahr? Alles in Bewegung, alles in Dynamik. Hier die Tadpole-Galaxie, die wurde wahrscheinlich, wie das aussieht, von einer anderen Galaxie durch die Schwerkraft auseinandergerissen. Also da ist wirklich Action pur, ja? Hier, der Mais, die Mäuse, zwei interaktive Galaxien, die sich durch die Schwerkraft auseinanderziehen. Hier eine Sternexplosionsgalaxie. Ab und zu explodieren Sterne und da werden sie 100 Milliarden Mal heller als zuvor. Das heißt, ein Stern wird plötzlich so hell wie eine ganze Galaxie. Und da kommt es vor, dass man plötzlich am Himmel, das ist ganz selten, ganz, ganz selten in der Menschheitsgeschichte, einen neuen Stern sehen kann, der vorher noch nie da war. Und nach einiger Zeit dann auch wieder verschwindet. So geschehen im Jahr, zum Beispiel im Jahr 1054. Die Chinesen haben einen neuen Stern gesehen. Schauen wir eine Galaxie um die andere an. Hier, jeder Lichtpunkt ist eine Galaxie mit 100 Milliarden Sternen etwa. Auch hier. Und nun zeige ich einige Nebel aus unserer Galaxie. Das ist der Katzenaugennebel. Sieht doch einfach wunderbar aus. Muss man gar nicht groß kommentieren. Hier der Krebsnebel. Das ist die Leiche von diesem explodierten Stern, den die Chinesen 1054 gesehen haben. Sieht aber schön aus, ja? 1987 konnte man eine Sternexplosion beobachten und daraus entstand schließlich dieses Bild, zwei Ringe ineinander vereinigt. Das wäre doch ein tolles Bild für eine Hochzeitskarte, für solche, die bald heiraten. Kann man sogar noch aus dem Weltall etwas über Heiraten lernen. Hier wieder ein Sternexplosion-Überrest. Sieht man diese Farben? Das ist ein wahres Gemälde. Der Adlernebel. Der Orionnebel. Der Tarantelnebel. Der konische Nebel. Der Helixnebel sieht aus wie ein Edelstein, aber ist ein bisschen größer. Der südliche Ringnebel. Und dann dieser eigenartige Nebel, oben ein Stern. Und der Nebel sieht aus wie eine Leiter, die da zu diesem Stern hinaufgeht. Der Planetennebel, IC 418. Dieser Nebel wurde während mehreren Monaten beobachtet. Und im Laufe der Monate hat er sich verändert im Aussehen. In kosmischen Dimensionen. Ja, man kann wirklich hier nur noch sagen, was in Jesaja 40 steht, wo Gott spricht. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Amos 5, Vers 6. Sucht den Herrn und lebt. Sucht den, der die Plejaden und den Orion gemacht hat. Wenn Sie das nächste Mal am Winterhimmel nun die Plejaden und den Orion sehen, denken Sie an Amos 6, Vers 8. Wir sollen diesen Gott suchen, der die Plejaden und den Orion gemacht hat. Wir dürfen an diesem Gott nicht gleichgültig vorbeigehen. Und das Johannesevangelium zeigt uns, dass der dreieine Gott in der Schöpfung so vorgegangen ist. Der Vater hat die Pläne, die Ratschlüsse gefasst, aber es war der Sohn Gottes, der es ausgeführt hat. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war der Logos, das Wort, ein Name für Jesus Christus. Von Logos kommt unser Wort Logik. Und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch denselben und ohne denselben wurde auch nicht eines, das geworden ist. Hier wird ganz klar gesagt, dass der Herr Jesus Christus alles erschaffen hat. Und es gibt nichts, auch nicht ein Ding, das je ins Dasein gekommen ist, das nicht durch ihn ins Dasein gekommen ist. Darum ist er also ewig. Und in Vers 14 steht, und der Logos wurde Fleisch. Das heißt, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Unverständlich, dieser ewige Gott kam in unsere kleine Welt hinein. Es war ein großer Schritt 1969, als der Mensch zum ersten Mal seinen Fuß auf den Mond gesetzt hatte. Ein Drittel Lichtsekunden von hier entfernt. Aber verglichen damit, was geschehen ist vor 2000 Jahren ungefähr. Der Sohn Gottes setzte seinen Fuß auf unseren Planeten. Geboren in Bethlehem, am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Gott wird Mensch. Warum? Weil wir Menschen durch unsere persönliche Schuld von Gott getrennt sind, von diesem ewigen, unendlichen Gott getrennt. Gott sagt, eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und mir. Jesaja 59. Aber der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen als Mensch, um als Mensch die Strafe zu erdulden, die wir verdient haben von Gott für all unsere Schuld in Ewigkeit. Der Herr Jesus musste Mensch werden, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Es genügte Gottes Wort, um die ganze Welt zu erschaffen und all die Galaxien. Aber für die Erlösung war das nicht so möglich. Gott, dieser unendliche, immanente und transzendente Gott, wurde Mensch hier auf Erden. Und so können wir das Ganze zusammenfassen mit einem Wort. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieser unendliche, für uns unerreichbare, unser Fassungsvermögen völlig übersteigende Gott, er hat uns geliebt. Er hat die Welt geliebt. Und wenn er die Welt geliebt hat, dann können wir doch sagen, hat er jeden Einzelnen von uns geliebt. Wir gehören ja auch zur Welt. Und was hat er gemacht? Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Den ewigen Sohn, den Herrn Jesus. Und er gab ihn hin als Opfer am Kreuz von Golgatha. Vor den Toren Jerusalems ist er gestorben für unsere Schuld, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Es geht nicht automatisch. Ein Student hat mir mal gefragt, ja, muss ich irgendwie selber zu Gott kommen? Ich habe gesagt, ja. Aha, ich habe immer gedacht, das kommt irgendwann mal so über mich. Der war immer noch am Warten. Nein, die Bibel sagt, sucht den, der die Plejaden und den Orion gemacht hat. Wir müssen kommen. Wir müssen im persönlichen Gebet diesem ewigen Gott unsere ganze Schuld aufdecken, bereuen und danken, dass der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha, da im Zentrum des Super-Virgo-Galaxienhaufen, im Zentrum des lokalen Haufens, dort in unserer Galaxie, da zwischen den beiden Spiralarmen, Sie wissen wo, dort auf dem kleinen blauen Planeten, vor den Toren Jerusalems, hat er alle Schuld auf sich genommen. Für jeden, der kommt, jeder, der an ihn glaubt, der soll nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, damit wir ewige Gemeinschaft haben können mit diesem wunderbaren Gott, dessen Spuren wir im Weltall zusammen verfolgt haben.